nur sagen, dass mich die Forderung nach Wendebüchern, Wenderomanen nicht wahnsinnig interessiert hat, weil ich das Gefühl hatte, es war doch alles schon da.
Was wir, glaube ich, alle in der Literatur beobachten konnten, war, dass sehr schnell man anfing zu begreifen, dass diese alte DDR versunken ist und dass man irgendwie auch literarisch versuchen möchte, da irgendwas zu retten, also in Literatur zu bergen.
Ich glaube, das Problem ist auch, wenn man Wende sagt, sagt man so vieles nicht. Also wenn man Wende sagt, dann sagt man ja nicht friedliche Revolution zum Beispiel. Wende klingt so harmlos.
Es geht um Literatur und nicht um Wende. Entweder es stimmt oder es stimmt nicht.
Die DDR ist ein Geschenk, das uns die Geschichte gemacht hat. Das hat der Schriftsteller Thomas Brussig mal gesagt. Ein gewagter Satz, könnte man sagen. Aber als Stoff für die Literatur trifft das vielleicht oder auf jeden Fall zu. Mitte der 90er Jahre jedenfalls kam die große Sehnsucht nach dem sogenannten Wenderoman auf. Thomas Brussig, Ingo Schulze, Volker Braun, Sven Regener, Julia Schoch, Monika Maron, immer wieder schrie das Feuilleton. Ist das der lang erwartete Wenderoman? Und bis heute ist diese Etikettierung tatsächlich sehr beliebt. Aber was ist das eigentlich, ein Wenderoman? Wie episch sollte er sein? Wie gesamtdeutsch sollte er sein? Und wie passend oder vielleicht auch unpassend ist überhaupt dieser Begriff? Darüber wollen wir heute diskutieren und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Weiterlesen, der Lesebühne im Radio und als Podcast von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Und für diese Folge von Weiterlesen sitzen wir tatsächlich das erste Mal zu viert zusammen, nicht digital. Jeder von uns wird heute ein Buch vorstellen, das sie oder er für besonders interessant oder gelungen findet in diesem Themenkomplex. Und jetzt möchte ich uns erstmal kurz vorstellen. Das ist ganz außen Thorsten Dönges. Seit 2000 kuratierst du das Programm im Literarischen Kolloquium und leitest dort unter anderem die Autorenwerkstatt Prosa. Daneben sitzt meine Kollegin Natascha Freundl, die Redakteurin für Theater, Film und Literatur ist und jetzt auch Moderatorin und Macherin der neuen Debatten-Podcast-Reihe Der zweite Gedanke. Und dann haben wir hier natürlich Thomas Geiger, seit Juni 1989, also auch ein passendes Datum für unser Gespräch heute im Literarischen Kolloquium und unter anderem auch Herausgeber der Literaturzeitschrift Sprache im technischen Zeitalter. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Und schön, dass du da bist, Anne Dore, Literaturredakteurin bei RBB Kultur. Sollten wir nicht vergessen.
Ja, vielen Dank. Mir ist aufgefallen im Vorfeld, dass ich mich sehr gut erinnern kann, wo ich am 9. November 1989 war. Aber dieses Gespräch heute führen wir ja unter anderem auch anlässlich des 30. Jahrestages der deutschen Wiedervereinigung, dem Tag der deutschen Einheit. Ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht erinnern, wo ich an diesem Tag war. Ich war allerdings auch erst 12 Jahre. Und ich dachte, ich frage euch mal zum Eingang, ob ihr noch wisst, wo ihr beim Mauerfall wart, in welchem Kontext, literarisch oder auch nicht, ihr euch damals befunden habt und ob ihr euch genauso gut an den 3. Oktober 1990 erinnern könnt.
Also ich fange mal an. Bei mir war das so, ich kann mich sehr genau erinnern, wie Anne Dore gerade gesagt hat, bin ich Mitte Juni nach Berlin gekommen, 1989. Und ich weiß noch heute, dass mein erster Tag wäre, ich glaube, der 15. Juni gewesen. Und dann kam der 17. Juni als Feiertag. Das war damals noch so. Und deswegen habe ich erst am Montag, ich glaube am 20. in Berlin angefangen. Und für mich war das natürlich eine extrem spannende Zeit, zum einen biografisch aus München nach Berlin kommend, dann dieses Berlin, das noch nicht im Juni, aber kurz darauf zu brodeln begann. Ich hatte aber überhaupt keine Ahnung und es war mir völlig klar, dass die Mauer nicht fallen würde. Und an dem Tag, an dem sie gefallen ist, war ich wieder zu Hause in der Bayerischen Oberpfalz und hörte im Radio, dass in Berlin die Mauer offen sei. Und ich weiß noch wie heute und dachte mir, wenn das wahr ist, dann kommt es im Fernsehen. Das war so eine richtige Medienerfahrung, so wie Orson Welles damals mit New York. Und dann fuhr ich nach Hause und habe den Fernseher angemacht und tatsächlich standen Menschen auf der Mauer. Und das war ein schlagender, emotionaler Eindruck für mich.
Natascha, wie war das bei dir?
Das war erstmal, danke, interessant, Thomas Geiger, wie man das aus einer Perspektive eines etwas älteren Kollegen wahrnehmen konnte. Ich war 15, 1989 in Magdeburg, meiner Heimatstadt, Schülerin. Und ich gehörte zu denen, die dann nicht von Anfang an, aber relativ bald zu den Montagsdemos gingen, die es auch in Magdeburg gab. Im Dom versammelte man sich dann immer und ging los. War aber skeptisch, was diese Maueröffnung betraf, beziehungsweise das ging mir dann alles zu schnell. Ich gehörte zu denen, die an den Sozialismus mit menschlichem Antlitz damals noch glaubten oder an die Möglichkeit, dass man doch in der DDR, in diesem kleinen grauen Land, wie Sarah Kirsch es mal genannt hat, dass man da vielleicht erstmal was besser machen könnte, bevor man gen Westen strebt. Und insofern war mein Impuls an diesem Tag nicht etwa nach Berlin fahren und sich das angucken. Vielleicht war ich auch noch eben dieses eine entscheidende Jahr zu jung dafür. Und in unserer Klasse war zu beobachten, wie in dem Jahr oder in Folge dann sehr viele sehr schnell in den Westen fuhren. Ich gehörte nicht dazu und ja, man fühlte sich dann auch so ein bisschen alleingelassen.
Bei mir ist das Fernsehzentrum ganz passend, weil wir das tatsächlich im Fernsehen erlebt haben. Ich komme aus Oberhessen und Berlin ist da einfach ziemlich weit weg immer schon gewesen und wir haben Fernsehen geguckt. Also das war eben auch so eine Erfahrung, dass man diese Leute da tanzen sieht. Und ich habe ganz oft drüber nachgedacht, wenn ich dieses eine kleine entscheidende Jahr älter gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch in den Zug gesprungen und nach Berlin gefahren. Aber das haben wahrscheinlich nur die ganz Mutigen gemacht mit 15. Wir haben dann ganz brav gewartet, dann hat die Schule eine Reise organisiert und im Frühjahr 1990, als dann so diese Mauerstücke schon so zur Seite geschoben waren, sind wir nach Berlin getuckert, einfach ganz klassenmäßig organisiert von den Lehrerinnen dann hier durchgeführt worden. Und da war ich dann zum ersten Mal hier.
Es ist lustig, weil jetzt alle vom Mauerfall geredet haben und nicht vom 3. Oktober 1990. Bei mir war es so, ich bin Westberlinerin und ich war im November 1989, war ich 11 Jahre alt und habe natürlich diese historische Tragweite überhaupt noch gar nicht erfassen können. Was aber sehr historisch war, war, dass wir schulfrei hatten. Und das hat mir natürlich schon gezeigt, boah, da muss schon was passiert sein, wenn es nicht hitzefrei ist oder irgendwie Feueralarm oder so, sondern wir hatten schulfrei. Und ich bin dann mit meinen Eltern an die Mauer gefahren. Ich bin in Zehlendorf aufgewachsen, also ganz nah im Schatten der Mauer sozusagen. Und das war eine irre Erfahrung, wie plötzlich die Welt da aufging, wenn man in West-Berlin gelebt hat, wo man am Kudamm ständig Bekannte getroffen hat und so weiter. Und wie dann in den Jahren danach plötzlich die Welt sich öffnete. Und dann für mich war eigentlich die größte Ost-West-Erfahrung, war im Sommer 1990, als nämlich aus dem Umland, aus Stahnsdorf, aus Güterfelde, kamen plötzlich einige Schülerinnen und Schüler zu uns in die Klasse, weil die Eltern gesagt haben, wir schicken euch jetzt mal gleich auf die Westschule, weil das wird eh alles wahrscheinlich angeglichen oder was weiß ich. Auf jeden Fall hatten wir plötzlich Ossis in der Klasse. Das war ein irrer Kulturschock. Die Mädchen waren alle schon viel weiter, die hatten alle schon Freunde und es war irre. Also das war für mich wirklich die große Ost-West-Erfahrung. Aber 1990, 3. Oktober, habt ihr da Erinnerungen? Ich nehme mich null. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich da war an dem Tag.
Ich kann mich gut erinnern. Ich war nämlich in Dresden. Mein erster Freund kam aus Dresden und ich fuhr häufiger von Magdeburg mit dem D-Zug nach Dresden. Und das war auch eine besondere Stadt für mich, weil Dresden war wie Magdeburg nur viel besser, also viel verschärfter, viel freier, viel wilder, viel härter auch in den Auseinandersetzungen, viel schöner natürlich. Wir hatten auch die Elbe, aber die Elbe in Dresden war einfach auch nochmal dreimal größer, weiter, schöner. Und ich war da und sah am Einheitsfeiertag, an jenem ersten, dass die Menschen alle so beseelt durch die Straßen gingen und hatten alle Röschen in der Hand und an diesen Röschen waren Deutschlandflaggen so angeklebt. Und auch das irritierte mich damals. Also wir kamen ja aus einem Land, wo ständig geflaggt wurde und an jedem Haus waren diese Anbringungen für Fahnen, für die Fahnenstange. Und plötzlich liefen alle Leute mit diesen kleinen Deutschlandfähnchen rum. Es war nicht mein Feiertag, aber es war faszinierend. Natürlich war es so eine Welle der Geschichte, deren Teil man da war.
Also ich war vom 2. auf dem 3. am Kollwitzplatz und am 3. und dann die folgenden Tage in Frankfurt auf der Buchmesse. Und ich erinnere mich eigentlich nur einigermaßen schemenhaft, was das Politische betraf, weil einem sofort irgendwie der Buchmessentrubel einnahm. Und das war aber insofern interessant, als ich oder wir damals schon Kontakte zu Ostberliner Autoren, zu Ostberlinern Literaturmenschen hatten. Und das fand ich damals und bis heute als bereichernd und beglückend, dass das so schnell funktioniert hat. Ja, so war das mit dem 3. Oktober. Deutschlandfahnen erinnere ich nicht, Röschen auch nicht, also nicht am Kollwitzplatz.
Also an eine Deutschlandfahne kann ich mich noch erinnern, an diese riesige, die jetzt noch vorm Reichstag steht, die wurde da ja irgendwie installiert. Und das fand ich sehr, also dass die so groß war, daran kann ich mich erinnern, dass mich das irritiert hat. Also diese ganzen Herrschaften, die dann da Beethovens 9., das hat man ja auch im Fernsehen bei uns geguckt. Und dann wurde diese leicht überdimensionierte Deutschlandfahne da hochgezogen. Und die ist jetzt schon wirklich groß.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Buchmesse geredet und sind schon so ein bisschen beim Thema Literatur. Und wir wollen ja heute tatsächlich über das Thema Wende-Romane reden, Wende-Literatur. Es ist ja natürlich immer so, dass die Literatur abbildet, was passiert. Aber bei diesem Thema war es so, dass das Feuilleton ziemlich vehement Wende-Romane eingefordert hat. So, wenn man die Kritiken der 90er Jahre sich mal ein bisschen anschaut, gab es wirklich eine starke Forderung, wann kommt endlich der deutsche Wenderoman. Also nicht ein Wenderoman, sondern es musste der große epische Wenderoman sein. Und jedes Werk, das erschien, wurde daraufhin abgeklopft, ob es jetzt das endlich der erwartete Wenderoman gewesen ist. Wie habt ihr damals diese Forderung erlebt? War das was, was euch damals schon aufgefallen ist, als jetzt irgendwie Brussig erschien oder Günter Grass? Es gab ja, ich glaube, so Mitte der 90er ist irre viel erschienen.
Also für mich war damals wichtig zum Beispiel Wolfgang Hilbig, und das waren natürlich keine Wenderomane, sondern das waren Romane, die das Bild des eben verlorenen, gegangenen Landes nicht sehr freundlich zeichnet. Hans-Joachim Schädlich war für mich sehr wichtig. Es ist ja nicht so, dass wenn man in Bayern oder in Nordhessen oder Mittelhessen aufgewachsen ist, dass einem die DDR ein Herzensanliegen gewesen war. Also das war ja terra incognita, man kannte das ja nicht. Man hatte so eine, als Schüler vielleicht so eine bisschen Sympathie nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, weil also man war natürlich gegen Strauß und Strauß war gegen die DDR und die DDR gegen ihn. Dann kam aber der Milliardenkredit, den er eingefädelt hatte, und es kam schon mal zum Tanzen. Und ansonsten hat uns die DDR nicht wirklich interessiert. Und dann eben, als ich im Juni 89 nach Berlin kam, sie vor der Tür lag, und als es dann losging mit diesen Befreiungsversuchen, sage ich jetzt mal sozusagen aus westlicher Sicht, wie man gehört hat, wenn man den DDR-Rundfunk hörte, wie da Journalismus plötzlich vom Verlautbarungsjournalismus zu einem echten Interview- und Fragejournalismus wurde, wie man mithören konnte, wie von Tag zu Tag mehr Mut über den Äther kam. Und als die Demonstration am 4. November war, da guckte ich wirklich stundenlang sprachlos zu und musste das irgendwie erst mal einordnen.
Das war eine irre Zeit. Und ich kann das auch nur im Rückblick wiedergeben als ganz viele Aha-Momente, die einfach nacheinander folgten in dichter Folge, dass sich was öffnete, im Kopf öffnete, 15, 16. Da öffnet sich ja auch persönlich etwas, sozusagen der Schritt ins Erwachsenwerden. Und ich kann nur sagen, dass mich die Forderung nach Wende-Büchern, Wende-Romanen nicht wahnsinnig interessiert hat, weil ich das Gefühl hatte, es war doch alles schon da. Also mein erstes Stück Wendeliteratur, ich sage Stück Wendeliteratur, weil es eben kein Roman war, sondern ein Gedicht, das ist mir 1989 widerfahren. 9. Klasse, Literaturunterricht, wir kommen in die Klasse rein und da steht an die Tafel gemalt, tatsächlich gemalt, mit großen Buchstaben hat unser Deutschlehrer ein Gedicht von Sarah Kirsch, Ich wollte meinen König töten und wieder frei sein und so weiter, stand da. Und tatsächlich ist es mir widerfahren, weil ich erinnere mich noch an diesen Moment, wir standen noch in der Tür und hörten schon die Doppeldeutigkeit jedes Worts darin. Das war ein Gedicht über Macht, aber auch ein Gedicht über Liebe. Und wir kamen aus einem Land, in dem man das Land zu lieben hatte. Es war alles irgendwie mit Liebe verbunden. Man sollte die DDR bitte unbedingt lieb haben. Und das Gelächter, das Erich Mielke am 13. November 1989 in der Volkskammer entgegenschlug, als er stotterte, ich liebe doch alle Menschen, das war auch ein Gelächter, das den Hohn über die sogenannte Liebe zum sogenannten Volk sozusagen ausdrückte und auch so sich entlud darin. Aber nochmal zurück zu Sarah Kirsch, vielleicht hören wir das einfach.
Ich glaube, wir sollten das jetzt einfach mal einspielen, und zwar wirklich von ihr selbst gelesen, entstanden 1973, und da schließt sich natürlich auch die Frage an, was ist eigentlich Wendeliteratur? Auch darüber werden wir heute sicherlich noch sprechen. Nicht immer nur gemeinen das, was 89, 90 stattfindet, sondern eben vielleicht auch so ein Gedicht von Sarah Kirsch, entstanden 1973.
Ich wollte meinen König töten. Ich wollte meinen König töten und wieder frei sein. Das Armband, das er mir gab, den einen schönen Namen, legte ich ab und warf die Worte weg, die ich gemacht hatte, vergleiche für seine Augen, die Stimme, die Zunge. Ich baute leergetrunkene Flaschen auf, füllte Explosives ein, das sollte ihn für immer verjagen. Damit die Rebellion vollständig würde, verschloss ich die Tür, ging unter Menschen, verbrüderte mich in verschiedenen Häusern. Doch die Freiheit wollte nicht groß werden. Das Ding Seele, dieses bourgeoises Stück, verharrte nicht nur, wurde milder, tanzte, wenn ich den Kopf an gegen Mauern rannte. Ich ging den Gerüchten nach im Land, die gegen ihn sprachen, sammelte 3 Bände Verfehlungen, 1 Mappe Ungerechtigkeiten, selbst Lügen führte ich auf. Ganz zuletzt wollte ich ihn einfach verraten. Ich suchte ihn, den Plan zu vollenden, küsste den anderen, dass meinem König nichts widerführe.
So Sarah Kirsch, 1973. Ich finde es interessant, Natascha, wenn du davon erzählst, wie ihr in die Klasse kamt und gleich so aufgeregt wart. Ich habe das Gefühl jetzt so aus Westberliner Sicht, dass wir Jugendlichen in Westberlin da sehr viel weniger Politisierung in uns trugen in solchen Momenten. Ich glaube nicht, dass ich mit 15, 16 an meinem Gymnasium in Berlin-Zehlendorf mit so einer Aufregung so ein Gedicht erfahren hätte. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist es die andere Sozialisation. Was hat dich oder euch an diesem Gedicht damals so bewegt?
Also schöne Grüße an meinen Deutschlehrer, an den damaligen, der Humboldt EOS in Magdeburg, dem das natürlich auch einfach zu verdanken war. Also wir hatten einfach einen tollen Lehrer, der selber kämpfte mit seinem ursprünglichen Glauben an die bessere Sache im besseren Deutschland und der uns ganz vieles nahe brachte. Also wir sind in illegale Heiner-Müller-Inszenierungen an den Kammerspielen gegangen, Wolokolomska Chaussee in Magdeburg. Also sehr starke, intensive Einflüsse von der Seite, Thomas Brasch. Ja. Ich denke, das hat auch viel damit zu tun, aber möglicherweise, wenn man dann so eine Prägung erlebt hat, war das Gewicht der Worte, dadurch, dass man doch gelernt hat, zwischen den Zeilen zu lesen, war schwerer als heute, wog schwerer. Der König, das konnte eben vieles sein, es war ganz klar, das war der eigene Staat.
Die Partei bestimmt.
Die Partei,
auch.
Natürlich. Aber es konnte auch die eigene Familie sein, es konnte auch die erste Liebe sein, von der man sich dann wieder befreite. Das war alles da drin, ja.
Thomas Geiger.
Ich wollte sagen, das Interessante an dem Gedicht ist ja, dass das ganz unabhängig davon wirkt und das, was es aussagt, wo es entstanden ist. Nur wie es gehört wird, ist vielleicht unterschiedlich und wie aufgeladen, wie du sagtest, die Worte sind. Und das ist natürlich ein Gedicht, das auch wunderbar mit dieser leicht trotzigen Stimme von Sarah Kirsch beginnt. Das hat mir auch sehr gefallen. Ich kannte sie ja auch und die konnte ja auch so einen Trotz haben. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, und da sind wir vielleicht im Thema, das ist für mich natürlich kein Wendegedicht, sondern das ist ein Gedicht, das mit Macht und mit Ohnmacht zu tun hat, das mit Befreiung zu tun hat und das kann gesellschaftliche oder politische Befreiung sein. Dass das allerdings in einem Staat wie die DDR einer gewesen war, eine ganz andere Sprengkraft hatte, Das ist klar und wir werden das noch wissen, aber ob man das in 50 oder 100 Jahren noch weiß, das ist die Frage. Und das Gedicht wird aber, nehme ich an, dann auch noch stehen und es werden Neuntklässlerinnen auch noch für sich irgendwie bearbeiten, verarbeiten und darüber nachdenken können. Und von daher ist, um einen kurzen Schwenk zu machen, es geht um Literatur und nicht um Wende. Entweder es stimmt oder es stimmt nicht.
Thorsten, was kannst du mit dem Begriff Wenderoman anfangen?
Als wir das vorbereitet haben, habe ich mich daran erinnert, dass mich das damals, ich glaube, in den Feuilletons schon immer ein bisschen genervt und irritiert hat, diese Suche danach. Ich weiß noch, sogar als Kumpfmüller diesen Roman über diesen Bettenverkäufer, da war dann in der FAZ, das ist aber doch jetzt der große Wenderoman. Ich hätte, erstens, warum suchen Sie den? Zweitens, ich habe dann extra dieses Buch gelesen, weil ich dachte, was ist denn so ein Wenderoman? Und dann habe ich es da auch nicht gefunden und irgendwann dachte ich, das ist wirklich so ein Feuilleton-Spiel. Wir hatten an der Uni dann, in den mittleren 90er Jahren hatten wir ein Seminar, das hieß Ostdeutscher Ernst und Westdeutsches Spiel. Und da sollte dann alles darauf hinauslaufen, dass Literatur aus Ostdeutschland immer ganz ernst ist und was bewirken will und im Westen die Postmoderne so spielerisch rumdröselt. Aber im Laufe des Seminars wurde dann klar, es stimmt einfach überhaupt nicht und man kann das nicht so vereinfachen. Und dann war irgendwann klar, naja, wirklich, es zählt das einzelne Buch, der einzelne Text und was das jetzt für ein Etikett hat und wer das wie einordnen will als Wenderoman oder nicht, das ist dann wirklich zweitrangig.
Ich glaube, dahinter steht auch oft einfach dieser Wunsch nach Klarheit, dieser Wunsch irgendwie nach Einordnung, dass man Romane irgendwo einsortieren kann zwischen Abenteuerromanen, Fantasy-Romanen, historischen Romanen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so eine ganz kleine Lanze möchte ich trotz aller Problematisierung dieses Begriffes Wende trotzdem brechen für den Begriff Wenderoman, denn zumindest weiß man ganz grob, was damit gemeint ist, in welche Richtung es geht. Ich glaube, es geht aber darum, das dann noch viel deutlicher zu differenzieren, worum es wirklich geht. Aber wenn man Wenderoman sagt, hat doch jeder irgendwie was im Kopf. Also ich habe da im Kopf ein Buch, das sich im weitesten Sinne beschäftigt mit DDR, BRD, 89, 90, mit diesem Umbruch. Das verbinde ich damit. Wie geht euch das? Ich meine, man hat doch auch trotzdem ein klares Bild im Kopf, in welche Richtung das geht.
Na, ich würde gerne noch mal diesen Begriff Wende problematisieren, weil ich erst vor ein paar Jahren gelernt habe, dass es ja fester Begriff beim Segeln ist. Da sagt man klar zum Wenden und da nutzt man den Wind, den entgegenkommenden Wind, um die Richtung zu wechseln, von rechts nach links oder links rechts, wie auch immer. Und ich frage mich, ob tatsächlich zur Wende der sogenannten, und ich, mir ist klar, das ist ein eingängiger Begriff, der ist leicht zu handhaben. Ne, die Wende, tatsächlich, man versteht sofort, was gemeint ist. Aber ob der Wind der Zeit, the wind of change, ob der tatsächlich so genutzt wurde, wie er, und insbesondere von westlicher Seite so genutzt wurde, wie er damals einem entgegenkam. Und ich finde den Begriff, den der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk seinem Buch gegeben hat vor einem Jahr, die Übernahme, den finde ich viel treffender. Denn was haben wir damals erlebt? Wir haben tatsächlich die Übernahme der DDR durch die BRD erlebt, durch die Bundesrepublik. Und for the good or for the bad, es gibt Leute, Thomas Heise gehört dazu, der Filmemacher, der Sohn von Bernhard Heise, der sagt, hätte man die Mauer nicht so schnell aufgemacht, wären die Energien, die da in der DDR waren, die eine Wende innerhalb der DDR-Bevölkerung sich wünschten, hätte möglicherweise auch einen Druck erzeugt, der über die Mauer in den Westen gegangen wäre.
Da muss ich leider widersprechen. Also das tut mir leid. Da muss ich leider widersprechen. Ich habe auch was gegen den Begriff Wende. Das habe ich von meinem Freund Ingo Schulze gelernt, der den auch nicht mag. Ich habe ihn gestern extra nochmal angerufen. Warum eigentlich? Erstens sei es ein Begriff von Egon Krenz. Zweitens brachte er auch diesen Segelvergleich. 1989 war eine Situation, wo es viele Leute gab, die tatsächlich an diesen dritten Weg glaubten und die auch unterwegs waren, einen runden Tisch zu machen und tatsächlich den Versuch machen, einen dritten Weg zu finden. Nur die Masse der Bevölkerung, auch der DDR, wollte das nicht. Sie wollten das nicht. Sie haben gesagt, dann gehen wir zur D-Mark. Meine große Frage, die sich mir seit 1989 stellt, was ist eigentlich 30 Jahre lang in diesem Ministerium für innerdeutsche Beziehungen passiert? Die Bundesrepublik lief immer rum mit dem geheimen Wunsch auf Wiedervereinigung, aber sie waren vollkommen unvorbereitet und deswegen ist das auch so zusammengerasselt, wie es dann zusammengerasselt ist. Und wenn diese Währungsunion, die sicher auch nicht optimal gelaufen ist, die Treuhand, das ist sicher nicht optimal gelaufen, aber das war kein Plan, sondern das war ein Zusammenrasseln zweier Volkswirtschaften und niemand in der DDR und niemand in der Bundesrepublik außer Günter Grass und 5 oder 7% wollten diesen dritten Weg. Das ist eine, es tut mir leid, das ist eine Illusion, die aber die heute fast zum Narrativ geworden ist. Und das erstaunt mich sehr. Also
ich glaube, das Problem ist auch, wenn man Wende sagt, sagt man so vieles nicht. Also wenn man Wende sagt, dann sagt man ja nicht friedliche Revolution zum Beispiel. Und Wende klingt so harmlos. Ich finde, das ist, auch wenn ich ihn eben so ein bisschen verteidigt habe für die Literatur, weil ich eben finde, man weiß so ein bisschen, in welche Richtung die Romane gehen, über die man dann spricht, ist es doch sehr blass, weil Wende klingt tatsächlich eher nach Wendemanöver beim Segeln oder so. Und das war ja kein Segelmanöver damals, das war ja wirklich eine Revolution. Das ist ja eigentlich irre, wie dieser Begriff Wende diese Tragkraft, diese Wucht, die damals eigentlich passiert ist, außer Acht lässt. Deswegen ist ja auch immer wieder die Frage, wie nennt man es, wie benennt man es, wie können wir als Menschen, die Literaturgattungen immer wieder versuchen zu benennen, wie können wir es besser benennen? Ich habe keine Ahnung. Es fiel gerade ein alternativer Begriff von dir, Natascha. Es gibt auch den englischen Historiker Timothy Garton Ash, der diesen Begriff der Revolution geprägt hat, also eine Mischung aus Revolution und Reform, dann würden wir von Revolutionsliteratur sprechen. Ist auch nicht wirklich schön.
Also schön klingt das wirklich nicht.
Habt ihr schönere Begriffe für Wendeliteratur?
Ich habe eigentlich keine schöneren. Ich beziehe mich nochmal auf Ingo Schulze, weil ich gesagt habe, wie sagst du denn? Er sagt die Ereignisse im Herbst 89. Ja. Oder, also es wird irgendwie versucht zu neutralisieren.
Aber das Phänomen ist interessant. Also was wir, glaube ich, alle in der Literatur beobachten konnten, war, dass sehr schnell schon in den 90er Jahren man anfing zu begreifen, dass diese alte DDR versunken ist und dass man irgendwie auch literarisch versuchen möchte, da irgendwas zu retten, also in Literatur zu bergen. Und das hat bei der Bundesrepublik viel länger gedauert. Also das ist dann ja wirklich erst eigentlich 10 Jahre später passiert. Ich weiß noch, jetzt in dem letzten Buch von David Wagner läuft der Protagonist mit seinem Vater durch Meckenheim bei Bonn und kapiert, meine Güte, ist das hier alles versunken und verwunschen, diese alte Bundesrepublik, wo diese ganzen Bonner Beamten gewohnt haben. Und wie alt ist das eigentlich und wie lange ist das her, dass hier die Hauptstadt war? Also es hat viel länger gedauert, im Westen zu begreifen, da ist auch ein riesiger Umbruch passiert. Das fand ich sehr interessant, wie die Literatur da reagiert hat, ganz unterschiedlich.
Interessant fand ich auch, wie ihr gerade nochmal genannt habt, der dritte Weg, und es hätte ja auch andere Optionen gegeben. Ich würde gerne noch ein Gedicht einspielen, und zwar von Volker Braun. Der hat nämlich ein Gedicht geschrieben, das tatsächlich den Titel trägt, Die Wende, und das ist nicht 1989 entstanden, sondern schon 1988. Und er gehörte ja mit anderen Intellektuellen, unter anderem Christa Wolf, Stefan Heim, zu diesem Aufruf für unser Land, die sich eben auch gegen die Wiedervereinigung gewandt haben und die sich eine eigenständige Alternative vorstellen konnten. Und dieses Umdenken im Geiste, das zeichnet sich eben auch bei ihm schon natürlich sehr viel früher ab, unter anderem eben in diesem Gedicht Die Wende vom Frühjahr 1988.
Die Wende. Dieser überraschende Landwind in den Korridoren, zerschmetterte Schreibtische, das Blut, das die Zeitungen und der Ruhm und der Hunger erbrechen. Auf den Hacken dreht sich die Geschichte um, für einen Moment entschlossen.
Diese Formulierung, auf den Hacken dreht sich die Geschichte um, finde ich sehr, sehr stark. Und das war ja auch, glaube ich, für sehr viele so. Also für Ostdeutsche hat sich plötzlich das Land verändert, die sind umgezogen, ohne umzuziehen. Für mich aus West-Berlin, aus meiner kleinen Perspektive, war plötzlich nicht mehr in alle Richtungen Osten. Das war auch ein riesiger Umbruch. Also ich bin in einer Stadt aufgewachsen, wo in alle Richtungen Osten war. Ich glaube, das Interessante ist auch, dass natürlich so ein Begriff wie Wendeliteratur so tut, als gäbe es irgendwie ein einheitliches, kollektives Erlebnis. Und das ist ja aber das Schöne an Literatur, dass es eben immer so individuell sein kann und nur die Gesamtschau von allem, was in den letzten, ja, ich will gar nicht sagen 30 Jahren, weil wir ja auch wissen, es gab auch vorher schon Literatur, die man so nennen könnte, dass die Gesamtschau uns vielleicht ein bisschen was zeigen kann über, ja, alles, was wir jetzt mit Wende immer noch assoziieren.
Ich finde es auch ganz wichtig, dass es viele Begriffe gibt, weil eben die Erinnerung nicht einheitlich ist. Also ich finde es ganz schön, also dass man sagen kann, die Ereignisse vom Herbst 89 klingt etwas hölzern, um es mal so zu sagen. Also Johanna, die Erzählerin bei Monika Maron, ich habe Endmoräen mitgebracht, die nennt es, das ist jetzt gar nicht hölzern und bürokratisch, sondern vielleicht ein bisschen blumig und kitschig, die sagt, im ersten Jahr nach dem Wunder konnte, wer die Zeichen der Zeit wirklich erkannt hatte und nicht lange zögerte, sein bisheriges Leben schließen wie ein Buch und einfach ein neues beginnen. Also die nennt es dann das Wunder als dieses vollkommen Unverhoffte. Das ist dann natürlich ein bisschen blumig, aber so hat dann eben auch jeder seine Sicht darauf. Und dieser scheinbar neutrale Begriff Wende hilft da ja auch nicht weiter.
Ich glaube, das, was uns auch an dem Begriff Wendeliteratur stört, ist diese Funktionalisierung. Man möchte Literatur funktionalisieren. Der Text soll uns erklären, was vorgefallen ist. Und das Zweite ist das Kommerzialisieren, dass man einen Stempel hat, um das Buch zu verkaufen und um es zu branden sozusagen. Und das ist der Wenderoman. Und den, wenn du gelesen hast, dann verstehst du, wo du bist.
Es hat so was Didaktisches, so wie wenn das Goethe-Institut einfach so eine Titelliste zusammenstellt. Diese Bücher geben wir jetzt unseren indischen Deutschstudentinnen und Studenten, damit sie was über die Wende erfahren. Aber Thorsten, du hast Monika Maron eben schon genannt. Warum ist das für dich der Roman, den du heute mitgebracht hast?
Weil es so beiläufig immer wieder kommt. Das ist ja eigentlich ein Buch übers Altwerden, übers Älterwerden, über das Gewahrwerden, dass der Körper altert, dass nicht mehr alles möglich ist. Und das fällt eben bei dieser Protagonistin in eins mit dieser Situation. Also diese Johanna ist nicht mehr ganz jung und hat eben viele Jahre in der DDR Biografien geschrieben. Jetzt sitzt sie gerade an einer Biografie über Wilhelmine Enke und ihre Idee war, da immer irgendwas reinzuschmuggeln. Irgendetwas, was dann doch letztlich Sprengstoff in diesem System sein könnte. Und da merkt sie jetzt natürlich, ja, diese Kassiba in meine Biografien, die braucht jetzt kein Mensch mehr. Da muss ich nichts mehr reinschmuggeln. Und damit ist diese Lebensaufgabe weg. Und das fällt dann eben in eins mit diesem Bemerken, wow, es ist schon ganz schön viel Zeit vergangen und ich werde alt. Und das fand ich eben so schön, dass das jetzt nicht so plakativ, das ist jetzt der Roman aus einer Sicht über die Wende, sondern diese Johanna beschäftigen ganz andere Sachen, aber das ist eben auch da. Und wie das dann verhandelt wird, das ist gerade in dieser Beiläufigkeit, dass das zu diesem Thema dazukommt, fand ich das sehr, sehr spannend, wie diese Frau mit dieser DDR-Biografie auf jetzt diese Zeit Anfang der 90er blickt.
Also ich oute mich als Nichtleserin dieses Buchs. Ich habe mich immer gefragt, Endmoränen, klar, ist ein Begriff aus der Geologie. Du beschreibst es jetzt als Wunder. Ist das Ende der DDR, die Endmoränen, das, was aber weitergeht, sozusagen, wie schlüsselst du diesen Titel auf?
Also ich glaube, es ist einfach ein schönes Wort, wo die Autorin froh war, es gefunden zu haben. Und dann spielt es zu großen Teilen in einem Sommerhaus in einem fiktiven Ort namens Baseko. Und da sind eben diese Endmoränen. Also es ist tatsächlich diese konkrete Landschaft, wo dieses Sommerhaus ist, wo sie dann diesen Sommer verbringt und über alles Mögliche nachdenkt und viele Briefe schreibt.
Für mich als Bayer, der eben auch das andere Ende der Endmoränen kennt, nämlich in Oberbayern, das ist das, was der Gletscher vor sich herschiebt. Das ist das Geröll, das du mit dir schleppst sozusagen. Und das, glaube ich, ist auch so ein Bild, das Monika Maron da im Kopf hatte. Das Geröll ist aus ihrer Biografie oder auch aus der, weiß nicht, wie die Heldin heißt, Johanna, die das eben mit sich schleppt, Steine. Das ist ein schweres Gepäck.
So habe ich es auch gelesen tatsächlich, dass man ja ab einem gewissen Alter gar nicht mehr ohne emotionales Geröll auskommt. Und deswegen ist für mich dieser Roman auch ein gutes Beispiel. Ich würde ihn einfach mal einen Wenderoman in mehrfacher Hinsicht nennen, weil es eben auch um eine Wende in der Lebensbiografie geht, um das Altern, um sich einen neu aufstellen und sich einen neu bereit machen auch für die nächsten 20, 30, 40 Jahre, die sie vielleicht noch vor sich hat.
Es geht um Umbruchserfahrung, halt tatsächlich biografisch, also dieses zum ersten Mal merken, also der erste Satz lautet, vor 3 Jahren habe ich zum ersten Mal bemerkt, dass ich erleichtert war, als der Herbst kam. Also so dieses Sommer ist plötzlich nicht mehr das einzig Wahre. Und so diese Umbrüche, wo man merkt, es verändert sich was, biografisch, aber auch gesellschaftlich, politisch, das ist, glaube ich, das große Thema. Aber das ist eben nicht nur diese Wende, dieses politische neue System, das da kommt. Das ist ein Teil davon.
Um Umbrüche aus persönlicher Sicht geht es auch in dem Buch, das Natascha Freundl heute mitgebracht hat, nämlich von Peter Richter, 89-90. Warum hast du dieses Buch mitgebracht?
Weil es die Zeit 1989-90 so gut wiedergibt, so direkt und unverstellt wiedergibt wie kein anderes, das ich kenne. Ich schätze Peter Richter sehr, ist Feuilleton-Autor und Kunstkenner der Süddeutschen Zeitung, war viele Jahre in New York in dieser Rolle, hat über das Kunstgeschehen in New York berichtet, jetzt ist er wieder in Berlin und macht tolle Künstlerporträts. Und er ist ein Jahr vor mir geboren, also Jahrgang 1973 in Dresden aufgewachsen, in diesem Dresden.
Das bessere Magdeburg?
Genau, wo alles größer, schöner, wilder, freier und auch härter war. Und das kann man in diesem Buch entdecken, wie es damals war für jemanden, der 15, 16 war und die Welt veränderte sich radikal um einen herum. Und es beginnt mit so einer wunderschönen Szene, Nachtbaden im Freibad, weil ein Kumpel da schon Verbot bekommen hat. Wie eine große, wunderschöne Party im Freibad und natürlich Männlein, Weiblein, Hormone in diesem Sommer 1989, die in der Luft schwirren. Und geht dann weiter über den Sommer bis in den Herbst und dann den nächsten Sommer 1990 hinein. Und was man dabei erlebt, ist zum einen die große Anarchie, die in dieser Zeit herrschte. Alles schien offen, eine neue Begrifflichkeit, die dir da reinkommt. Also ich habe mich auch an viele Begriffe, Wörter dieser Zeit erinnert und gleichzeitig auch ganz starke Bilder, die er evoziert durch Wörter. Also das Wort Schimmeljeans. Ich glaube, jeder weiß sofort, was gemeint ist. Damals, 1989, 90, trugen viele Menschen, zumindest in der DDR, so whitewashed Jeans.
Stonewashed haben wir das genannt.
Stonewashed, ja. Ist irgendwie auch schon wieder fast ein bisschen innen. Ich erschrecke mich immer, wenn ich die sehe. Oder auch uringelbe Locken verwendet er auch, solche Wörter. Er beschreibt dann sehr klar, wie in diesem Dresden, das er mit der Neustadt tatsächlich anarchisch, eine starke Bohemian-Künstlerszene hatte, Punks und Skins aufeinander trafen. Und das meine ich, dass in Dresden alles noch mal härter vonstatten ging als zum Beispiel in Magdeburg. Ich habe das auch erlebt, tatsächlich regelrechte Straßenschlachten zwischen Punks, wie auch immer, Langhaarigen in erster Linie, jungen Leuten, die vielleicht in meiner Klasse waren, und denen, die ganz kurze bis gar keine Haare hatten. Und man traf sich dann zum Teil mit dem Baseballschläger.
Ja, das Interessante ist natürlich auch, dass dieses Buch 2015 erschienen ist. Und man muss ja sagen, diese Forderung nach dem Wenderoman in den 90er Jahren, das ist ja eh totaler Quatsch. Wie schnell kann die Literatur eigentlich reagieren? Wie lange dauert das? Wie lange bleiben die Themen tatsächlich in der Literatur da? Und ich meine, wir sind jetzt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Vielleicht erscheinen ja auch jetzt erst Romane, die genug Abstand haben, die genug Distanz haben. Ich denke jetzt an Lutz Seiler aus dem Frühjahr mit Stern 111, die wirklich nochmal ganz anders drauf gucken können. Und ich habe dazu ein schönes Zitat von Friedrich Christian Delius gefunden, der gesagt hat, die Erwartung ehrt uns, aber sie ist nicht zu bedienen. Es hat immer Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte gedauert, bis der Roman zu einer bestimmten Epoche erschienen ist. Also da kann man ja auch zum Beispiel an Krieg und Frieden denken, dass ich glaube, 30, 40 Jahre nach den Napoleonischen Kriegen erschienen ist. Und wenn ich denke, dass wir heute hier sitzen, dann vielleicht stehen wir sogar erst am Anfang sozusagen von einer literarischen Entwicklung. Und da sind natürlich Meilensteine solche Erinnerungsbücher wie Peter Richter 1989, 90.
Ich fand diese Detailversessenheit bei Peter Richter auch verrückt. Also es gibt ja auch diese vielen Fußnoten, wo dann wirklich Begriffe erklärt werden. Das ist bei den oder bei zumindest bei den beiden Büchern, über die wir bis jetzt gesprochen haben, tatsächlich so dieses weit zurückliegende, versunkene, dass man irgendwie erklären muss, was war da. Also das ist so ein bisschen wie, wenn Thomas Mann über die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg schreibt im Sauerberg und dann so dieses Wow, das ist, da ist so eine große Zäsur dazwischen. Das muss irgendwie wieder zurückgeholt werden. Das würde mich sehr interessieren, Natascha, weil mich das in 89, 90 ziemlich irritiert hat, wie so über diese rechte Gewalt mit diesen Baseballschlägern, so ein bisschen, als wäre das so eine große Klassenkeile und eigentlich auch alles ziemlich witzig. Also bei Monika Maron in Endmoren kommen auch schon diese kahlrasierten, rosigen Schädel vor in den frühen 90er Jahren und da fand ich diese Bedrohung, die da drin steckt, dass diese Leute plötzlich, oder nicht plötzlich, aber dass die da sind und eben niemand das im Griff hat, sondern dass die da halt, da besetzen sie einen Badesteg und es traut sich sonst niemand mehr an den See, weil da jetzt Rechtsrock gehört wird und jeder, der irgendwie anders aussieht oder sich anders verhält, zusammengeschlagen wird. Also diese Bedrohung war da viel stärker und das wäre eine Frage an mich, wie du das gelesen hast bei Peter Richter.
Ich glaube, was er versucht, ist sehr stark die Haltung des Jugendlichen wiederzubeleben, wie er das wahrgenommen hat. Und das waren ja seine Nachbarn, die entweder auf seiner Seite waren oder auf der Seite der anderen. Und ich erinnere mich auch, dass unsere Jungs, also ich habe mich nicht an diesen Schlachten beteiligt, aber die Jungs eben durchaus, unsere Jungs, also die Jungs in meiner Klasse oder in der Schule, das war durchaus, es gab auch eine gewisse Lust, da durch die Straßen zu ziehen und die jeweils anderen zu jagen. Aber die Angst oder das Gefühl der Bedrohung war real. Und ich lese das auch bei Peter Richter. Und ich finde deshalb dieses Buch auch so besonders, weil er die Realität dieser stirnnackigen, rosa, glatzen so klar beschreibt und die Gewalt, die da ausbrach, die habe ich zum Beispiel nicht vergessen. Ja, und ich glaube, dass da auch schon damals viele in diesem Lande, Ost wie West, blind waren auf diesem Auge.
Und das ist natürlich der Vorteil von Literatur. Das ist, letztlich ist es ein Coming-of-Age-Roman, der vor dem Tableau eben stattfindet, dieser Zeit. Ähnlich vielleicht auch bei dem Buch, das Thomas Geiger mitgebracht hat. Du hast Brüder mitgebracht von Jackie Tomé. Das ist 2019 erschienen. Also auch da sehen wir schon wieder ein gewisser zeitlicher Abstand. Und da, das ist ja auch so eine Art doppelte Coming-of-Age-Geschichte.
Das ist ein Roman, der tatsächlich ein doppelter Roman ist. Brüder meint, es sind tatsächlich zwei Brüder und das sind auch die zwei Hälften des Romans. Ich habe den Roman ausgewählt, weil er den Wenderoman, das Thema, so ein wenig unterläuft. Eigentlich ist es mehr ein Gesellschaftsroman der Jetztzeit, der aber biografisch bei den Figuren in der DDR verwurzelt ist. Also das könnte ein Wenderoman insofern sein oder ein deutsch-deutscher Roman, nennen wir ihn so. Das Interessante an diesem Buch für mich war, ist, dass diese Brüder, die sich gar nicht kannten, die nichts voneinander wissen, vom selben Vater stammen. Der Vater war Medizinstudent aus dem Senegal und er zeugte mit zwei Frauen nahezu zur gleichen Zeit eben die beiden Brüder. Und die beiden Brüder leben zwei völlig verschiedene Leben. Der eine, Mick, im West-Berlin der 90er, er flippt so rum und ist ein Partyboy und verliebt sich dann aber oder geht eine Beziehung ein mit einer westdeutschen Jurastudentin. Und der andere, Gabriel, geht nach London, ist ein völlig anderer Typ, ein sehr ernsthafter, sehr genauer, ist ein Architekt. Das Tolle an diesem Roman, was mir so unglaublich gut gefallen hat, ist, dass er sehr leicht erzählt ist. In fast allen Kritiken wurde gesagt, das gibt es eigentlich nur in der angloamerikanischen Literatur. Und das andere, was ich so toll fand, weil er mich da selber gestellt gefühlt habe, Jackie Tomé hat eine ähnliche Geschichte. Ihr Vater stammte aus Guinea, sie ist farbig und das spielt in diesem Buch zunächst oder scheinbar gar keine Rolle. Und das fand ich großartig. Ich habe was gelernt. Ich lerne immer gerne auch beim Lesen. Und diese ganzen Studenten, die aus befreundeten sozialistischen Ländern in der DDR gelebt haben, wie die gelebt haben, all das bildet den Hintergrund zu diesem Roman. Und es bilden die Figuren, die Mutter und die Mütter und Großväter, Großelternfiguren, die reichen dann wieder richtig zurück in die DDR. Und das ist ein, ja, ich würde sagen, ein gelungener Gesellschaftsroman, der Themen verhandelt wie Gender, wie Race, alles, was uns gerade umtreibt, aber auf eine sehr leichte und gekonnte Art. Und das fand ich, ist eigentlich ein guter zeitgenössischer Gesellschaftsroman und kein Wenderoman.
Und ich finde übrigens auch ein gutes Beispiel dafür, wie ein Einband sehr gelungen sein kann, denn dieser Einband zeigt die ganze Palette möglicher menschlicher Hautfarben, die es so gibt auf der Welt, wie es inzwischen übrigens auch Stifte für Kinder gibt, was ich auch sehr schön finde, mit Hautfarben in ganz vielen verschiedenen Farben. Den Roman, den ich mitgebracht habe, der ist aus demselben Jahr wie Jackie Toumé, Brüder, und zwar von Stephanie de Velasco, Kein Teil der Welt. Und ich habe diesen Roman mitgebracht, weil ich finde, der steht für die bisher noch recht dünne westdeutsche Literatur zu dem ganzen Umbruchsthema. Das ist ein Roman, der vordergründig erstmal von den Zeugen Jehovas handelt. Das ist tatsächlich eine autobiografische Geschichte von Stephanie de Velasco. Die ist selbst bei Zeugen Jehovas aufgewachsen, hat sich mit 15 dann distanziert. Und in diesem Roman berichtet sie von einem Mädchen, das eine ähnliche Geschichte hat. Und warum ich das als Wenderoman mitgebracht habe, ist, weil diese Familie damals dieses Mädchen zwangsverpflanzt, und zwar in den Osten. Die ist in Westdeutschland aufgewachsen und 1990 zieht diese Familie in ein ostdeutsches, in diesem Roman fiktives Dorf und wollen dort als Sonderpioniere möglichst viele Menschen missionieren. Und bauen dann wirklich buchstäblich anstelle einer jetzt verlassenen Fabrik einen Königreichssaal, also eben mit dieser großen Hoffnung, dieses zum Teil eben vielleicht auch entstandene Vakuum, diese Umbruchsphase zu nutzen, um möglichst viele neue Schafe, so nennen sie es, zu gewinnen. Da hören wir mal einen kleinen Ausschnitt, da haben wir einen Ton von Stephanie de Velasco. Da sind sie in den Osten gezogen und dieses Mädchen ist mit ihrer Mutter unterwegs, um eben zu missionieren.
Mutter biegt ab. Sie streckt den Arm aus und zeigt auf den Horizont. Hochhäuser, grau-weiß türmen sie sich nebeneinander auf. Mein neues Gebiet, sagt Mutter. Dort ist noch nie jemand von Haus zu Haus gegangen. Kannst du dir das vorstellen? Das ist wie unberührter Schnee. Haben die Brüder hier nicht gepredigt?
Ja, in der DDR waren die Zeugen Jehovas tatsächlich verboten. Also für mich auch ein Roman, in dem ich viel gelernt habe und der für mich eben eine besondere und spezielle Perspektive eingenommen hat. Und ich finde ja, dass wir noch viel zu wenige Romane haben. Vorhin kam kurz das Thema BRD auf, die auch mal aus westdeutscher Sicht gucken. Es ist ja aus so vielen Lebenslagen interessant zu erzählen. Und oft denkt man immer nur an die ostdeutsche Sicht. Ich habe jetzt auch neulich gerade noch mal gefunden, es gibt in Kalifornien ein Wendemuseum. Das wusste ich überhaupt nicht. Und die zeigen aber ausschließlich natürlich Devotionalien aus der DDR. Die könnten sich auch einfach DDR-Museum nennen. Manchmal habe ich das Gefühl, mit der Literatur ist es ähnlich, dass da noch ganz viel kommen kann. Weil auch im Westen hat sich ja ziemlich viel verändert. Also es gibt nicht nur einen neuen Heiratsmarkt für Ost und West, sondern natürlich auch ganz viel anderes. Also ob es jetzt das Geschlechterverhältnis ist, was vielleicht sich verändert hat dadurch, der Abschied von Bonn. Also ich glaube, wir können da noch ziemlich viel erwarten in den nächsten Jahren oder auch Jahrzehnten. Ich glaube, wir sind für heute erstmal am Ende angekommen. Vielen Dank an euch alle. Wir haben jetzt bestimmt nicht rausgefunden, was ist wirklich der Wenderoman. Ich glaube aber rausfinden konnten wir, dass einfach eine ganz große Vielfalt da ist und dass nur die Summe von allem, was zu diesem Thema entsteht, uns vielleicht ein bisschen was zeigen kann über diese Zeit der Wende. Vielen Dank an Thorsten Dönges, vielen Dank an Natascha Freundl, vielen Dank an Thomas Geiger. Und damit verabschiede ich mich auch, Anne-Dore Krohn. Und alle Titel, über die wir heute gesprochen haben, die können Sie natürlich auch bei uns auf der Homepage finden unter www.rbbkultur.de. Vielen Dank.